Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gast heute ist ein echtes Urgestein der Triathlon-Szene. Matthias Filser war zunächst als Sportler im Triathlon aktiv, ist dann irgendwann ins Triathlon-Business übergewechselt und seiner Passion damit bis heute treu geblieben. Und zwar jetzt für die Marke Hüb. Bevor wir darüber sprechen, ja, sprechen wir noch über den ungewöhnlichen Ort, wo wir uns mal kennengelernt haben. Über den Ausgang unseres einzigen Triathlon-Duells, was wir je gegeneinander ausgefochten haben, und über das Kommen und Gehen von vielen Beteiligten in der Triathlon-Branche. Ganz am Ende, das kann ich schon mal verraten, hat Matthias noch eine kleine Überraschung mitgebracht, ein kleines Geschenk für alle, die den Podcast hören. Freut euch darauf. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Matthias Filser. Matthias, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber philosophiert, wie lange wir uns eigentlich kennen.
Ja, da haben wir dann drüber nachgedacht. Ich habe gemeint 30 Jahre, aber dann sind wir draufgekommen, du machst seit 25 Jahren deinen Job. Und da kennen wir uns von Anfang an. Also da, wo du angefangen hast, da war ich auch noch bei Orca.
Ja.
Und da haben wir uns kennengelernt.
Ja, also für die, die dich nicht kennen, es gibt auf der Selfish Night jedes Jahr einen Menschen mit silbernen Schuhen. Zur Wiedererkennung hat er die Haarfarbe irgendwann angepasst. Das ist Matthias Filser.
Ja, ich bin ein Schuhfetischist, ohne gezählte Sportschuhe, also nicht mitgezählt. Die Sportschuhe habe ich bestimmt 100 Paar zu Hause, vom Leder, vom Känguru-Leder, Krokodilleder, silberne Schuhe, goldene Schuhe, alles, was halt gerade genau zu so einer Zeremonie passt.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe tatsächlich eben, als wir zum Burgerladen gegangen sind, überlegt, was ist das Erste, woran ich mich erinnere im Zusammenhang mit Matthias Filser, und
jetzt bin ich gespannt.
Es ist Zeit, dass die Öffentlichkeit es erfährt. Wir waren zusammen im Puff.
Schnitt. War das wirklich so? Echt? Da haben wir uns kennengelernt. Im Puff.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir kennen uns schon vorher, aber wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, der damals unsere Anzeigen vermarktet hat.
Richtig.
Nicht der richtig. Baranski, der ist jetzt Hochseriös, der macht sowas nicht, aber es gab einen Menschen, der unsere Anzeigen kurz vermarktet hat, und der hat uns eingeladen nach St. Pauli und wir sind um die Häuser und durch die Häuser gezogen, wir haben aber nichts angefasst.
Genau, es war so, ich war der Allgäuer, der Mann vom Land,
und
der hat uns dann gezeigt, wie das funktioniert. Und wir sind auf die Straße gelaufen, er sagt, jetzt passt mal auf, was passiert, dann macht er einen riesen Pfiff. Und die Straße war leer.
Ja.
Das hat er uns gezeigt.
Genau,
stimmt,
genau.
Ich erinnere mich jetzt.
Ja, stimmt.
Ja, war eine brutale Erfahrung für das Landei.
für mich auch, ja. Aber ja, stimmt. Wie gesagt, wir waren brav. Ich war auch Neu-Hamburger. Ich musste das auch mal kennenlernen. Hat mir dann aber auch gereicht.
Genau. Naja, aber war eine interessante Erfahrung. War schön, hat Spaß gemacht, ja.
Ja, aber uns verbindet der Triathlon dich schon viel länger als mich. Du warst nämlich einer derer, die den Triathlon in Deutschland fast mit erfunden haben. Ja, also die ganzen jungen, wilden Athleten damals. Wir haben eben schon drüber philosophiert. Da gibt es viele Fotos, wo du mit drauf bist.
Mhm.
Und ich hatte schon gemutmaßt, du warst damals Teil der Nationalmannschaft, aber du hast nur mit denen trainiert und sie gequält im Training.
Ja, genau. Also ich war Landeskader Baden-Württemberg. Ich habe mit 16 angefangen, Triathlon zu machen. Markus Wucherer war damals mein Kumpel, mit dem habe ich auch das Abitur gemacht und so weiter. Also mit Markus Wucherer verbindet mich auch sehr, sehr viel. Und da haben wir angefangen, Triathlon zu machen. Und die Leute haben uns bei uns im Allgäu natürlich alle ganz schräg angeschaut. Mit Badehose und Top sind wir zum Radler gegangen. Und ich habe gesagt, oh je, jetzt kommen die wieder. Und dann habe ich auch beim Allgäu-Triathlon mitgemacht, der einer der ältesten Triathlons ist hier in Deutschland.
1983 oder 84?
Ja, da war ich noch nicht am Start, weil ich da noch keine 18 war.
Ah, okay.
Somit habe ich nicht an den Start dürfen. Und erst, wo ich 18 war, also bin Jahrgang 69, da kann man sich ausrechnen, dann war ich war 86 am Start mit Sondergenehmigung, also da war ich 17.
Ich habe auch mal so einen Marathon, da habe ich mal mein Geburtsdatum so.
Okay, piep.
Oh Mann, wir begeben uns aufs Glatteis heute hier.
Und da habe ich halt dann auch gleich meinen ersten Mitteldistanz mitgemacht und da habe ich die Sportart Triathlon fasziniert mich, seit ich 16 Jahre alt bin, und bin dann halt auch in das Triathlon-Business gekommen. Ich habe Maschinenbau studiert, in der Zeit habe ich auch Triathlon gemacht, viel. Und dann bin ich in die Sportbranche und habe dann natürlich auch angefangen, damals Orca war in Neuseeland und den habe ich Orca nach Europa gebracht. Und da haben wir echt super Geschäfte gemacht, weil es damals auch noch nicht so viele Marken gegeben hat. Da war die Markenvielfalt nicht da. Und das war halt sehr erfolgreich. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich mich selbstständig. Und habe mich dann auch selbstständig gemacht. Jetzt 25 Jahre war ich das. Kommen wir bestimmt nachher noch drauf, wie sich das dann so entwickelt hat. Und dann, ja, da war ich einfach besessen, also positiv besessen. Weil besessen heißt ja negativ. Ich war einfach total begeistert. Und auch die Zeit, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, die war super schön. Wir haben Sport gemacht, wir sind nicht auf dumme Gedanken gekommen. Ich habe nie geraucht in meinem Leben. Ich habe damals auch keinen Alkohol getrunken bis 23. Wenn ich irgendwas gewonnen habe oder wie, und dann sind sie mit dem Sekt gekommen, habe ich ein kleines Schlückchen gemacht und bin wieder weg. Das habe ich jetzt natürlich nachgeholt, aber ein bisschen, schon klar. Aber es war einfach sensationell schön. Und dann haben wir Sponsoren bekommen, weil wir ja besser geworden sind, in Kader gekommen sind, und dann habe ich auch einen ganz wichtigen Menschen für mich im Leben kennengelernt, das ist der Reinhold Häuslein. Der war damals der Manager vom baden-württembergischen Landeskader und da war dann der Wachter Gerhard Trainer, und die haben mich auch sehr geprägt. Also da haben wir gemerkt, oh, das Training kann ja richtig wehtun. Also wir haben immer aus Spaß trainiert und gemacht und dann, und dann kommst du in so einen Kader rein und denkst auch mal, hoppala, was geht denn hier ab? Und dann kam ich natürlich zu dem Punkt, möchte ich eine Ausbildung machen und mich konzentrieren im Geschäftlichen oder möchte ich professionell Triathlon machen? War dann ein Jahr bei der Bundeswehr und habe gemerkt, ich komme nicht an die Spitze ran mit dem Training und mit dem, was ich mache, und habe dann eben eigentlich wie ein duales System gemacht. Ich war aktiver Triathlet, aber habe dann Maschinenbau studiert, eine Ausbildung gemacht und. Also so bin ich dann eben auch in die Selbstständigkeit gekommen. Und jeder weiß, der selbstständig ist, man hat dann nicht mehr so viel Zeit zum Sport machen.
Ja.
Und somit war mir eigentlich dann meine berufliche Karriere wichtiger, als wie Athlet zu sein. Und habe das noch versucht, bis ich 31 war, noch Wettkämpfe zu machen. Und mit 31 habe ich dann offiziell aufgehört. Also keine Wettkämpfe mehr bestritten. Bin jetzt 51, ist 20 Jahre her.
Was waren so deine Highlights als Sportler?
Highlights waren immer zum Beispiel der Europacup in Israel. Also immer im Ausland.
In Elat.
Genau. Mhm. Wir waren dann auch mal eingeladen in Tschechien bei einem Triathlon. Da waren damals auch die Grenzen noch nicht offen. Da waren mir natürlich die Stars mit unseren Fahrrädern und allem drum und dran. Da habe ich auch gewonnen damals den Wettkampf da drüben. Das war dann auch wie so ein Ausflug unter Kumpels und es war einfach schön. Und wir haben dann das Rennen dominiert dort. Es war immer cool. Und Allgäu Triathlon natürlich, darf man nicht vergessen, habe ich 10-mal mitgemacht, direkt vor meiner Haustür. Sensationelle Gegend. Ich war immer so nervös, weil mir da so viele Leute kannt haben. Aber das waren schon Highlights, muss man sagen.
Ja, du bist dann in das Triathlon-Business irgendwann rein. Ab wann wurde Triathlon ein Markt?
Also wenn ich jetzt zurückrechne, vor 25 Jahren, war ich 25, 26, da ist das losgegangen. Das müssen wir erst dann rechnen, 1969, 95, 96. Da kam das mit den Neoprenanzügen. Und da habe ich eben auch die Orca-Sachen hier rüber gebracht. Und dann haben wir ein riesen Zelt gehabt in Rot, damals noch nicht Ironman oder irgendwie so, sondern eher selbstständig, keine Challenge und nicht Ironman, von Detlef Gühnel ja organisiert. Und da haben wir einen Orca-Stand gehabt damals und haben also wirklich Neos verkauft. Wir waren ausverkauft. Alle Badehosen weg, alle Neos weg, wir waren die Einzigen. Wir haben ein riesengroßes Zelt dahingestellt und es ist nur bam, 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 verkauft, 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 verkauft. Und da war dann damals auch bei unserem Stand Wolfgang Dietrich, Jürgen Zeck, Thomas Hellriegel, die waren alle bei uns und haben Orca geschwommen. Jetzt habe ich aber so oft Orca gesagt, aber bei der Firma arbeite ich nicht mehr. Das war halt so mein Anfang, was jetzt mit der Person Matthias Filser zu tun hat.
Ja, ja. Also die Faszination Triathlon hat dich gehalten. Mir fällt gerade ein, wir haben auch ein Rennen gemeinsam gemacht.
Ja, da haben wir Wette gemacht, wir zwei.
Ich erinnere mich nicht mehr.
wir haben eine Wette gemacht, das war damals in Darmstadt, waren wir abends gesessen nach irgendeinem Event und haben dann gesagt, ja du machst in Hamburg mit hier, der war dann ganz neu, olympische Distanz oder Sprintdistanz, und habe ich gesagt, du, wir machen Sprint, weil ich muss ja arbeiten, wir haben ja hier einen Stand, können wir gleich ganz in der Früh starten, wir zwei, und haben dann ein Essen ausgemacht, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt bekommen habe von dir bisher.
Weiß ich gar nicht mehr. Ich wollte eben bezahlen.
Und dann sind wir hier zusammen an den Start gegangen und ich weiß noch, dass ich damals, jetzt sage ich die Marke nicht mehr, auch bei dieser Marke war und habe da einen Prototyp geschwommen und bin da als Erster aus dem Wasser gekommen. Und du hast eben gesagt, ich schlag dich, Matze, ich trainiere jetzt auch. Und dann habe ich gesagt, nix, das schaffst du nicht. Und dann haben wir die Wette eben gemacht um ein Abendessen. Und dann war es so, dass ich ein Fahrrad ausgeliehen habe vom Olli Presser, das mir natürlich von der Größe nicht gepasst hat. Und ich habe sehr gelitten auf den 20, 25 Kilometer. Und dann geht es ja zum Schluss durch den Tunnel durch. Und ich komme aus dem Tunnel raus und es war immer noch dunkel. Also ich war so blau nach dem Fahrradfahren. Ich dachte, nein, der Frank Wechsel, der schlägt mich heute nicht. Und da war es eine ganz, ganz lange Wechselzone, bestimmt über einen Kilometer lang. Und ich laufe raus und sehe, wie du nach dem Tunnel absteigst und in die Wechselzone gehst. Ich dachte, also jetzt Filser, laufen kannst du ja wohl. Das hast du gewonnen. Das
war dann auch. Ich glaube, sehr eindeutig.
Ja, sehr eindeutig.
Ja. Wir haben auch immer noch mal ein Rematch vereinbart, was nie zustande gekommen ist.
Das ging jetzt auch gar nicht. Da habe ich zu viel auf den Rippen gerade im Moment.
War das dein letzter Triathlon oder hast du danach noch mal irgendwo?
Na, ich habe schon mal noch welche mitgemacht dann. Habe jetzt auch vor 2 Jahren habe ich Lust gehabt, bei einem ganz kleinen Sprint-Triathlon noch 20 Jahre. Ich dachte, komm, hast du mal wieder Lust, so ein bisschen schnuppern. Und es war cool. Da waren 200 Leute am Start und ich war vielleicht 40. oder irgendwas. War auch Spaß. Ich habe einfach auch Spaß dort mitgemacht. Einfach das Feeling wieder zu haben. Ich trainiere auch ganz anders. Ich trainiere auch Spaß. Ich trainiere nicht leistungsbezogen oder ich will schneller werden oder jetzt muss ich auf das Essen aufpassen und da kein Weinchen mehr trinken. Trainieren nur noch aus Spaß. Für viele reicht es nur, glaube ich, aber ich muss mir nicht beweisen, dass ich jetzt sage, ich war jetzt schneller wie du heute. Brauche ich nicht mehr.
Ja. Allgäu, die Keimzelle des Triathlons in Deutschland, kann man, glaube ich, sagen. Ja, da ist vieles entstanden damals. Du hast ein paar Namen auch schon genannt. Wie ging das weiter, nachdem die ersten Allgäu-Triathlons da so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben? Ich erinnere mich an das Plakat vom ersten Mal, irgendwie, dass das Extrem-Event aus Hawaii jetzt in Deutschland stattfindet oder so. Wann war das hoffähig, das Ganze?
Das ist ganz schön lang her. Das hat der German Altenried damals ins Leben gerufen. Dann haben wir natürlich ein brutales Aushängeschild gehabt, Hannes Blaschke, der damals ja auch bester Deutscher war an Platz 4. Den habe ich dann kennengelernt auch dort und seitdem verbindet uns auch eine Freundschaft, wo wir sehr viel schon die Wege gekreuzt sind bei uns zwei. Und der hat mir dann auch ein bisschen Schwimmen gezeigt und habe gedacht, oh, super cool, und dann bin ich ins Schwimmtraining gegangen. Also richtig zum Schwimmtrainer. Und das hat auch sehr viel gebracht. Und dann kamen immer mehr Triathlons raus. Wie Rot kam er dann auch schon bald danach, was ja immer noch ein Riesenhighlight ist. Ich gehe jedes Jahr gerne dorthin, ob als Verkäufer oder Messe mit meinen Produkten oder auch privat, da gehe ich einfach total gerne hin. Und so ist es so langsam mehr und mehr geworden. Dann kam ja Hamburg dann dazu, dann kamen bei uns in der Region sehr, sehr viele kleine Triathlons, wo wir jedes Wochenende auf dem Wettkampf gegangen sind und so ist das immer mehr, das boomt immer noch und seit 30 Jahren boomt Triathlon und ich war am Anfang mit dabei.
Du sagtest damals, du hast Dinge aus Neuseeland importiert, eine Marke. Wann kam so die erste Konkurrenz? Ihr wart die Ersten damals?
Ja, wir waren die Ersten. Es kam ja aus USA, gab es dann auch noch Xterra, glaube ich. Blue 70 und so kam dann auch noch.
Ja.
Und wie wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, jetzt bin ich seit 30 Jahren in der Szene, wir haben schon viele kommen und gehen sehen, haben schon ganz viele probiert, auf dem Markt, auf dem Triathlon-Markt Fuß zu fassen, Geld zu verdienen. Ja. Und ich habe 10 Jahre Orca gemacht, 10 Jahre Two Times U, jetzt bin ich seit 1.1. bei der Firma Hüb aus England und nutze meine Kontakte, mein Wissen, um jetzt diese Marke auch nach vorne zu bringen oder auf dem Markt zu etablieren.
Ja, Kontakte und Wissen ist sicher ganz wichtig. Ich meine, das siehst du auch, dass immer mal wieder Startups kommen. Wir haben gerade auch einen großen Bericht gemacht über ein Startup, was dann eben nicht funktioniert hat im Sponsoring-Bereich. Wie wichtig ist das, diese Triathlon-DNA zu haben und sich über Jahre weiterentwickelt zu haben dabei?
Ich finde das ganz, ganz wichtig. Also ein Marketing-Mix jetzt von der Marke ist ganz wichtig, wie du es angesprochen hast. Sponsoring, dass Athleten, die sichtbar sind, das Produkt tragen. Das Produkt selber, die Qualität muss stimmen. Der Preis muss stimmen. Wenn jeder, der BWL studiert hat, weiß, von was ich jetzt gerade spreche. Und das war bei den vorherigen Marken alles sensationell gegeben. Plus ich denke halt nach einer Zeit, nach 10 Jahren mal wieder frische Luft zu schnuppern, weil sonst wird man einfach so ein bisschen Tunnelblick. Und das war ja in meiner, wenn ich sagen kann, Karriere, berufliche Karriere eigentlich super, nach 10 Jahren zu der anderen Marke, wo natürlich sensationell war, dass Daniel Unger in Hamburg Weltmeister wird mit meinem Anzug, wo ich gerade die Marke angefangen habe. Das hilft super. Das hilft absolut super. Und dann sind halt auch viele Kontakte da, die auch mich kennen oder mich schätzen als Person und sagen, Matze, wenn du das machst, jawohl, bin ich dabei. Und das macht schon sehr viel aus im Markt. Die Welt ist klein.
Ja,
die Triathlon-Welt ist sehr, sehr klein.
Was kostete der erste Neoprenanzug, den es in Deutschland auf dem Markt für alle verfügbar gab?
Wir haben den damals für 600 Mark verkauft.
Tatsächlich schon?
Sind jetzt eigentlich 300 Euro.
Ja.
Wenn man es umrechnet, darf man ja nicht. Aber das sind jetzt Einsteiger-Neos.
Ja.
Die Einsteiger-Neos gehen bei 300 Euro los und geht hoch bis 800, 900 Euro jetzt.
Und was kostete damals ein guter Triathlon-Profi?
Im Sponsoring?
Ja.
Ein Neo.
Okay, das hat sich geändert.
Ja. Das hat sich geändert, ja. Aber das war, wir haben damals, ja, ich bin mit der Marke auf den Markt gekommen, ich habe kein Geld gehabt. Und da muss ich auch extrem sagen, Lothar Leder, ein cooler Typ, der hat gesagt, Matze, da gibt es eine neue Marke, das musst du machen. Und ich sagte, ja, cool, kümmere mich mal drum. Sagt er, ja, ich schwimme den auch. Du bist der beste Triathlet, ich kann mir die gar nicht leisten. Und er sagt, ja, Matze, macht nichts, du bist mein Kumpel, ich schwimme den Anzug und wenn dann nächstes Jahr mal Geld verdienst oder in 2 Jahren, dann können wir ja wieder drüber reden.
Du hattest wahrscheinlich viele Freunde, ja? Ich bin jetzt Profi, ich brauche einen Neo.
Ja, es war halt cool. Ich weiß, damals noch in meinem Kinderzimmer habe ich das Büro gehabt, also wirklich in meinem Kinderzimmer. Und dann geht das Telefon und dann ruft Ralf Eckert an. Und er sagt, hallo, hier ist Ralf Eckert. Und ich habe gesagt, ey, was ruft denn der mich an? Das ist Nationalmannschaft, das ist der schnellste in Deutschland. Ich habe gehört, ihr habt so eine Luftmatratze hier, so einen schnellen Neo. Kann ich da auch einen haben? So ist es dann gegangen in seinem Hochdeutsch und ich habe aufgelegt, was geht denn jetzt ab? Sei klar, schicke den einem zu. Und so ist es halt in der Nationalmannschaft damals schon, hat sich das so verbreitet und die haben dann halt diese Marke alle geschwommen. Und das hat jeder gesehen und auf einmal das so nach oben gegangen.
Ja.
War schöne Zeit, absolut schöne Zeit.
Du hast viele kommen und gehen sehen, sagtest du schon. Die Neoprenanzüge, die sind auch gekommen und gegangen. Ist wirklich alles so viel besser geworden oder hat es nur einen neuen Namen bekommen?
Nee, es verändert sich und verbessert sich sehr, sehr viel in den Jahren. Also wenn ich vor 20 Jahren ein Neo sehe oder auch schon vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, die Flexibilität, der Auftrieb, die Widerstandsfähigkeit, dass er nicht so schnell kaputt geht, Innovationen, was Reißverschlüsse angeht, da hat sich extrem viel verändert. Also komme ich bei dem Punkt immer höher, schneller, weiter. Es ist nirgends Grenzen gesetzt und vielleicht gibt es mal bald ein Neo, ich habe jetzt gar keine Idee, was für Innovationen es noch geben könnte, aber 100 Pro kommt da irgendwie was, dass man ein Neo, der nur 1 Millimeter ist, aber nicht kaputt geht oder irgendwie sowas. Bestimmt kommt sowas. Also da muss man immer dranbleiben, weil sonst schläft man ein und dann ist man weg von der Bildfläche.
Ja. Ich weiß noch, mein erster Neo, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Marke hatte oder ob das irgendein Abfallprodukt war. Ich weiß, wo ich ihn gekauft habe, bei Triathlon Zebisch in München. Du kennst den Laden wahrscheinlich auch noch. Ja. Die hatten einen Weihnachtsausverkauf, da habe ich mir meinen ersten Neo gekauft. Das war schon Langarm, der war himmelblau mit roten Reißverschlüssen. Würde ich heute nicht mehr tragen. Und mein zweiter, der war, kam nämlich aus deiner Heimat, der kam nämlich tatsächlich von Altenried, ja, ein Allgäu-Hai.
Ja. Habe ich auch geschwommen in meiner aktiven
Zeit. Das war ein Brett, ja, der war feilschnell im Wasser, in der Wechselzone dann nicht mehr so. Und er war auf einmal verboten, weil er zu dick war.
Genau.
Es gab da verschiedene Entwicklungen auch im Regelwerk. Hat einen das gefreut, wenn da auf einmal eine neue Regel kam und alle neue Neo brauchten, weil die alten nicht mehr zugelassen waren?
Die Zeit habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, also nicht so bewusst. Und ich finde, Regeln sind da zum Einhalten. Und wenn ein Neo nicht dicker sein darf wie 5 mm, ja, dann darf er es nicht. Und wenn einer halt dann einen dickeren Tauchanzug mit 8 mm anzieht, ja sorry, dann bist du disqualifiziert. Da muss man als Regelwerk durchlesen. Aber es war jetzt nicht so, dass durch so eine Regeländerung jemand anders profitiert hätte dadurch. Kurz auf die Farbe auf dem Neopren, wo du gesagt hast, er wäre ganz blau. Nur für die Zuhörer, je mehr Farbe auf einem Neopren drauf ist, umso unflexibler wird der. weil Neopren ist schwarz. Sobald ich oben eine Farbe drauf mache, ist die nicht so dehnfähig wie das Neopren oder das Innenmaterial. Also da muss man immer ein bisschen drauf gucken, dass vielleicht an den beweglichen Stellen, die flexibel sein sollten, nicht so viel Farbe drauf ist. Das ist bloß so ein kleiner Tipp.
Ja. Ja, also Neopren hat man immer gebraucht. Wird bei euch in der Branche diskutiert, dass man sie vielleicht immer nicht mehr braucht, weil dann, wenn in Deutschland Sommer ist, es eh zu warm ist für Neos?
Ja, da gibt es ja dann Swimskins, kann man auch wieder einen Umsatz machen.
Ja, das ist eine gute Frage. Kann man nur von Neopren leben oder muss man automatisch irgendetwas weiteres dazu vertreiben, verkaufen, weil der Markt Neopren in Deutschland, den man sich mit anderen teilt, einfach nie groß genug sein kann, um davon leben zu können?
Also jetzt nur von Neoprenanzügen würde ich sagen, nein. Aber alle Neoprenhersteller haben auch Triathlon Textil, Accessoires, Laufsachen, Compression, Radklamotten. Das macht eine Marke aus. Und dann wird es auch interessant. Denke nicht, dass sehr viele Triathlon-Marken leben können. Viele kommen und gehen sehen, die meinen dann wunder, was abgeht und dann funktioniert es doch nicht. Mhm. Und wenn man halt Marktführer ist, was jetzt Triathlon und Neopren angeht, da gibt es drei große Marken, die ganz weit vorne sind, die verdienen auch Geld. Und das andere ist, da muss man was dazu haben, sonst rentiert es sich nicht.
Aber man muss als Marke wahrscheinlich global aufgestellt sein, um im Neoprenbereich.
Ja, mindestens europaweit oder global. Dann funktioniert es und dann kann man dann auch Geld verdienen.
Genau. Ja, gehen wir nochmal durch. So, du hast schon gesagt, mit Orca hat's angefangen, dann kam Two Times You.
Ja.
Und jetzt
bin ich bei der Firma Hüb. Kommt aus England, Derby, zwischen Birmingham und Manchester. Der Inhaber Dean Jackson, ich habe es dir vorhin gesagt, der steht ganz cool auf seiner Visitenkarte Proud Owner drauf, finde ich richtig cool,
ja, sowas. Ja, wenn man das sagen kann von sich, dann hat man was erreicht.
Genau, und ich bin dort angestellt als Business Development Manager international mit Aufbau der Marke in Deutschland, Österreich, Schweiz. Zu Beginn Fokus und dann überall, wo es Hüb nicht gibt in der Welt, da Distributeure zu suchen mit Homeoffice im Allgäu. Habe mit ihm sehr lange mich unterhalten, nachdem ich bei Two Times U raus war. Und ich möchte immer gern mit Personen arbeiten, wo es mir Spaß macht. Und wir haben uns super verstanden. Wir waren eine Woche dann in China, Malaysia, überall bei den Produzenten und haben uns auch sehr nah kennengelernt. Und da habe ich gesagt, wow, das ist es. Für die Firma möchte ich arbeiten. Da kann ich auch noch was helfen, Innovationen mit einbringen. Die haben zum Beispiel keine Compression-Bekleidung. Da bin ich jetzt komplett zuständig, eine Compression-Kollektion zu entwerfen. Und er ist auch sehr innovativ. Der hat zum Beispiel eine Heatpant. Das ist so eine Art Tight-Jogginghose mit Wärmepads drin, mit Akkus, wo zum Beispiel Fußball-Bundesliga gerade total heiß drauf ist. Wir haben ja auch viel mit Compression gemacht, was Fußball-Bundesliga angeht, zur schnellen Regeneration, Prävention gegen Verletzungen und so weiter. Da habe ich halt auch Kontakte und das finde ich auch so interessant an, dem Inhaber. Der hat nicht nur den absoluten Triathlon-Fokus, sondern der denkt auch über den Tellerrand raus und sagt, boah, da habe ich eine Idee. Und das macht dann auch eine Marke aus. Also man sieht dann die Marke auch in anderen Sportbereichen und das ist das, wo eine Marke dann auch wachsen kann. Mhm. Und das finde ich extremst interessant, gerade im Moment auch für meinen Job.
Ja. Finde ich
total interessant.
England ist genauso wie Deutschland ein gutes Pflaster für den Triathlon, ist sicher der aktivste Markt neben Deutschland, sehr konzentriert da auf den südlichen Bereich, auf London und so weiter. Mhm. Aber hast du da mal Einblicke bekommen in den Markt?
Ja. Wir haben ja damals auch schon, wo ich bei der anderen Marke war, England hat immer mehr Umsatz gemacht mit mir in Deutschland. Das heißt, gibt es doch nicht, was geht denn da ab? England ist größer wie der deutsche Markt. Die sind vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt wie mir, muss man sagen. Die reklamieren nicht so schnell, wenn irgendwo ein Riss in einem Neo drin ist oder irgendwie sowas. Die kaufen sich einen Neoprenanzug, nur ein Schwimmer. Das sind gar keine Triathleten, die wollen einfach nur im See schwimmen. Also da ist das Denken im sportlichen Bereich anders. Ich meine, wir können es auch mit Norwegen vergleichen. Mhm. Norwegen, 3 Millionen, 5 Millionen Einwohner, 5 Millionen hat es, glaube ich. Da werden die Kinder wachse mit Sport auf. Mhm. Das ist in Deutschland nicht so. Wir sind 80 Millionen, jetzt hat dann mal ein Chef zu mir gesagt, du, die in Norwegen, die machen 5 Millionen Einwohner, 5 Millionen Euro Umsatz. Sagt er, wir haben in Deutschland 80 Millionen, du müsst ja locker 80 Millionen Euro Umsatz machen. Dann habe ich gesagt, hoppala, das ist aber ganz schön eine Milchmädchenrechnung. Das funktioniert natürlich nicht so ganz.
Ja, ja.
Und da ist England schon, was Triathlon angeht, die haben ja auch die große Triathlon World, oder wie heißt die Messe in London?
Die TCR-Show.
Genau, immer, genau. Ja. Mhm. Da geht's ab. Das ist unglaublich. Ja. Die ist jetzt leider ja abgesagt worden wegen Corona.
Ja, ja, ja.
Wäre ich auch oben gewesen, hätte mitverkaufen sollen bei Hüb. Und der ist abgesagt worden.
Sollte in Deutschland ja auch funktionieren. Also Triathlon-Messen in Deutschland sind seit ein paar Jahren ja auch irgendwo tot. Ja, man hat es versucht mehrfach und es funktioniert einfach nicht.
Ja. Ja, frag mich bitte nicht nach dem Grund.
Nee, also ich war auch einmal bei der TCR-Show da in, ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist, das war an so einer Pferderennbahn.
Nee, die ist jetzt am Flughafen direkt.
Okay.
Beim City ja. Airport haben die da so große Messehallen, ah, ja, okay. Alte Messehallen.
Ja, ja, ja. Wäre die drin gewesen. Das war gigantisch groß, ja. Und das ist eine andere Sportkultur. Du hast es angesprochen, Freiwasserschwimmen ist nicht nur durch den Ärmelkanal, sondern durchs ganze Land Volkssport.
Ja. Absolut, ja.
Und ja, von daher sicher ein gutes Gründungspflaster für eine Marke, die aber sich nicht englisch anhört. Hoop oder ja, wahrscheinlich sagen die meisten weltweit Hoop oder mit jeweiligem Akzent, aber du hast schon gesagt, es spricht sich Hoop aus.
Ja, der Inhaber Dean Jackson, der war vorher bei zwei anderen Marken und der hat gesagt, du weißt was, ich mache jetzt eine eigene und hat dann mit einem Hoop Tussauds, Toussaint, wie es ausgesprochen wird, du, Französisch oder Holländisch, ein Niederländer, jawohl, vielen Dank. Und der hat zu ihm gesagt, wenn du mir hilfst in der Entwicklung, der hat eine Historie, dass seine Tochter Nationalmannschaft im Schwimmen und hat da so technische Details gemacht mit, wie kann man schneller schwimmen, Technik von den Textilien, mit dem Abfluss, mit weniger Widerstand, wie weit sinkt der Körper ins Wasser. Also Wahnsinn, deswegen heißt er Professor Hoop, sagt man so, das ist sein Vorname, Hüb. Und der hat dann gesagt, wenn du mir da hilfst, dann nenne ich die Marke nach deinem Vornamen. Und seitdem heißt er, also wir sagen zu ihm nur Professor Hoop und das ist sein Vorname. Und er hat das dann auch wahrgemacht und hat gesagt, jawohl, die Marke, die ich entwickle, nenne ich nach deinem Vornamen. Seitdem heißt es Hüb.
Ja, ja. Uns hier in Hamburg ist bekannt Hüb Stevens als Niederländer. Von daher wissen wir, wie man es ausspricht. Es gab genau. In Hamburg mal eine Sportart, die nannte sich Fußball. Aber das Thema möchte ich jetzt mit eurem Bayern nicht vertiefen. Ja, man hätte sogar einen Hamburger Rad fahren können damals. Also oben Hüb, unten Stevens.
Ne? Ja, ja. Genau, das stimmt. Stimmt, ja, genau.
Ja, ja. Und ja, von England aus, ich habe gesehen, es gibt eine Hüb-Neopren-Testanlage, die sitzt aber nicht in England, sondern auf Mallorca, hat aber auch englische Wurzeln.
Ja, die haben in Colonia San Jordi unten, gibt es ein großes Becken, wo die Holländer damals trainiert haben. Und
die Briten auch, also das Becken gehört zwei ehemaligen britischen Olympiaschwimmern. Ich war mal da, das ist das West Swim Center.
Ja, genau. Ja. Und da haben die eine Teststrecke entwickelt, um zu sehen, mit welchen Produkten und Veränderungen am Neo oder Swim Skin man weniger Kraftaufwendung hat, um schneller zu schwimmen. Also da gibt es eine Teststation, wo bestimmt, wenn einer auch mal dort ist, hinfahren kann, das andere ist nicht immer im Wasser drin natürlich, aber das ist richtig interessant.
Ich habe nur Bilder und Videos gesehen. Das ist ja eine Unterwasseranlage mit Anschlagbrettern, an denen man sich vorwärts zieht und dann wird irgendwas gemessen. So stelle ich es mir vor.
Genau.
Bist du schon geschwommen?
Nein. Und ich kann es dir auch nicht sagen, wie und was das alles, weil da müssen wir den Professor Hüb fragen.
Ja, genau. Also wir wären dieses Jahr im Mai da gewesen, aber dieses Jahr im Mai ging vieles nicht und eben auch nicht unser Besuch auf der Testschwimmstrecke im 50-Meter-Pool.
Aber da kann ich den Zuhörern jetzt einen kleinen Tipp geben, wenn sie auf die hübdesign.com-Seite gehen. Da kann man dann diesen Testcenter sehen. Da sind auch Filme hinterlegt. Und da kann man genau schon sehen, was wird da gemacht und gemessen und getan. Da ist Hüb auch sehr, sehr stark, was Filme, Videos in YouTube und so weiter. Also da findet ihr wirklich, wirklich viel im Netz.
Erstmal Hand aufs Herz. Wie viel Innovation ist denn tatsächlich Produktweiterentwicklung? Wie viel ist Marketing?
Ich würde sagen, bei der Firma, für die ich jetzt arbeite, Hüb, extrem viel Weiterentwicklung. Extrem viel. Also
nochmal kurz zum Background, wie alt ist die Marke?
11 Jahre,
okay. Ja. Mhm.
Gibt es jetzt seit 2011. Mhm. Und der hat schon sehr, sehr viele Entwicklungen mit drin. Auch im Fahrradtextilbereich haben sie ein Hub-Watt-Bike-Team, wo ein Fahrer, der den Weltrekord gebrochen hat in der Stunde im Vierer, und der arbeitet bei der Firma Hub in England, und der entwickelt auch mit die Radtextilien. Und das ist natürlich ein brutales Wissen, was da mit drin steckt. Und das hat halt ja die Brownlees beide natürlich auch, bringen ihr Wissen mit ein, und da brauche ich das und an der Stelle brauche ich das. Die sind ja sehr akribisch, die Engländer auch, was da angeht, und führende eben auch gerade. Mhm. Es kommt ja wieder so ein junger Athlet, der Lee, ja, der ja so, ja, eine brutale Laufzeit auf 5 Kilometer rausgeballert hat.
13:25, ja, oder sowas, ja. Ja. Mhm.
Und die werden das dominieren, die olympische Distanz, auch in der Zukunft noch. Mhm. Klar, hoffe ich für die Deutschen natürlich auch, dass da ein Jonas oder Laura Lindemann und so weiter da auch mal vorne mit hämmert und denen mal zeigt, wo der Bartel der Mosch tot heißt, so bei uns. Bin ich sehr gespannt, aber du sagst, Marketing gehört auch dazu, ganz klar. Es gibt halt natürlich auch viele andere Marken, da will ich jetzt natürlich keine nennen, die Marketing machen ohne Ende und stimmt hinten und vorne nicht. Will ich aber jetzt niemand irgendwas unterstellen, schwimmst das Ding einfach selber, dann kriegst du es ja auch mit. Also ist kein Problem.
Ja, was wird da gemacht, um Neoprenanzüge weiterzuentwickeln?
Eben diese Tests mit dem Professor Hub, dann natürlich immer Weiterentwicklungen, was Materialien angeht. Sind wir natürlich abhängig von China, das ist Yamamoto, Sheiko und, hat bestimmt jeder auch schon mal gehört. Die sind auch immer dabei, was Neues zu machen. Auch bei den Autoreifen gibt es einen neuen Gummi, der mehr haftet, wenn es regnet oder irgendwie sowas. Und da wird halt extrem viel gearbeitet dran.
Aber wenn dieses Ausgangsmaterial immer aus der gleichen Firma kommt, dann ist es ja quasi eine Wettbewerbsgleichheit für alle Hersteller.
Das kommt aber dann drauf an, wie man es verwendet, was für Innenlining, weil ein Neopren besteht ja nicht nur aus dem Gummi, sondern aus Innenlining, mhm, und auch aus der Beschichtung. Mhm. Auch eine Beschichtung zum Beispiel kann die Flexibilität beeinträchtigen. Da gibt es ja drei Sachen, die in einem Neopren eben mit drin sind. Und die entwickeln natürlich auch wieder weiter, höher, schneller, weiter, flexibler, widerstandsfähiger und. Also da, wichtig ist, finde ich, und da achtet Hüb auch extrem drauf, wo genau diese Materialien in welcher Dicke, an welcher Stelle eingesetzt werden. Mhm. Und er ist natürlich auch draufgekommen, jeder schwimmt anders. Frauen haben von Haus aus wesentlich mehr Auftrieb wie der Mann. Und somit gibt es bei uns diese Anzüge nur in 3,3 mm, weil eine Frau braucht gar nicht so viel Auftrieb wie ein Mann. Und bei den Männern gibt es 3,5. Wenn jemand schon mal bei Hub geschaut hat, dann sind das die Millimeterangaben der Millimeterstärken, wo was eingesetzt wird. Mhm. Und das ist dann auch dieses Nonplusultra, um schneller zu werden. Also da kann man viel machen mit der Zusammensetzung und Einsetzen. Wo brauche ich Flexibilität? Wo brauche ich Steifheit, dass ich einfach geführt wäre und nicht so schlangenmäßig schwimmen? Also da gibt es richtig, richtig viel Sachen. Man muss in dem Atemzug auch in Roy Hinnen in der Schweiz, der hat ja so einen Flume-Gegenstromanlage-Pool. Da haben wir auch schon Tests gemacht mit vielen verschiedenen Marken und haben da einfach festgestellt, dass wirklich für jeden einzelnen Schwimmer, jeder schwimmt anders, ein anderer Neo das Perfekteste ist. Also ich will jetzt nicht sagen, für jeden ist draußen Hüb das Beste, sondern wenn man die Möglichkeit hat, das so zu testen, perfekt. Also Roy Hinnen in Horgen in der Schweiz, der schaut dann auch auf die Technik, macht ein Video dazu und dann kann man das sensationell machen. Schwimmtechnik verändern und auch gucken, welcher Neo ist für mich der Beste.
Ja, das liegt in der Nähe von Zürich, genau, am Zürichsee. Ja. Ich war selbst einmal da, allerdings vor geschlossenen Türen, war nicht verabredet, war zufällig da, habe gedacht, ach, hier ist das, habe mir das angeguckt und war beeindruckt schon von außen. Ja, es hat einen gewissen industriellen Charme, aber mit dem Charme eines Roy Hinnen zusammen wird da was draus.
Ja, ja, absolut.
Ja. Wie sind so die Produktions- oder die Innovationszyklen im Neoprenbereich? Oder gibt es irgendwas, wo jetzt gerade dran gearbeitet wird, wo es weitergeht?
Also wir arbeiten immer an was Neuem. Es ist so, dass ein Rhythmus von Neoprenanzügen eigentlich alle 2 Jahre, gerade auch für den Handel, und so weiter, weil wenn man dann die Neos hat, das bindet einfach sehr viel Kapital. Wenn ich dann im nächsten Jahr wieder neue Neo bringe, aber bloß mit einer anderen Farbe, dann schreit jeder Händler auf und sagt, oh mein, muss ich die wieder runtersetzen oder so. Also ein normaler Zyklus ist 2 bis 3 Jahre, wo neue Entwicklungen kommen. Wenn natürlich zwischendrin was Neues kommt, bringt man einfach einen zusätzlichen neuen Neoprenanzug mit rein. Wir haben jetzt für nächstes Jahr einen neuen Open Water Race Suit, der auf FINA approved ist, der einen kürzeren Reißverschluss hat auch, also für Open Water Schwimmen und auch für 70.3 und Ironman. Der ist richtig cool. Also da bin ich sehr gespannt, wie der nächstes Jahr ankommt. Wir haben ja jetzt Prototypen und Musterteile und die werden jetzt gerade dem Handel vorgestellt und dann werden wir auch werbetechnisch dann was machen, bis halt dann der Endverbraucher den auch nutzen kann oder kaufen kann.
Das Thema Neopren ist im Schwimmsport ja relativ neu bei den Freiwasserwettbewerben. Mhm. Also früher gab es ja nur Badehose oder Absage. Ja, ne? Genau. Jetzt gibt es auch die Zwischenstufe Neopren, ähnlich wie im Triathlon. Wie hat der Schwimmmarkt reagiert?
Hat man extrem gemerkt. Es gibt auch sehr, sehr viele, die Neoprenanzüge kaufen, einfach nur sich fit zu halten im See. Und meine, die Nationalmannschaft wird ja von einer Marke gesponsert. Und da müssen die, die in der Nationalmannschaft sind, auch mit diesem Anzug schwimmen.
Also man hat am Anfang den Eindruck, alle Nationalmannschaften werden von dieser einen Marke gesponsert und es sah alles gleich aus beim Start. Mhm.
Das wird sich ändern, gehe davon aus, in der Zukunft, weil wenn ich halt mit der Marke, wie ich es vorhin gesagt habe, jeder schwimmt individuell, einfach nicht alles optimal rausholen, dann bin ich halt im Langstreckenschwimmen, weißt du, wie eng das alles vorne ist. Ja, ja. Die schwimmen 10 Kilometer, dann kommen innerhalb 5 Sekunden 10 Leute reingeschwommen und schlagen da oben an. Da geht es um Nuancen, wirklich. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sich da auch was verändern wird im Freiwasserschwimmen. Und wir haben jetzt 4 Anzüge, die FINA approved sind. Bei uns, bei Hüb.
Ja, du sagst 4 Anzüge, das heißt 4 verschiedene. Wie viele verschiedene Modelle muss man als Hersteller auf dem Markt haben, um alles abdecken zu können?
Ich würde das nach Preislagen festmachen. Einsteiger 200, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro, teurer, 5. 5 Produkte, dass man alles abdecken kann. Manche Marken sagen dann, du im unteren Bereich möchte ich nicht, bin ich schlecht. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, in den letzten Jahren ist der Durchschnitts-VK-Preis extremst nach oben gegangen. Mhm. Vor 10 Jahren, wenn wir es 9 Euro sehen, waren es 220 Euro, jetzt sind wir über 400 Euro. Also der Triathlet oder die Neopren-Hersteller verkaufen wesentlich hochpreisiger. Ist aber auch so, ich fahre ja auch nicht mit dem verrosteten Klappfahrrad, dann brauche ich auch nicht für 200, 300 Euro Neo kaufen, der mir, weißt du, wenn ich den Arm nach vorne tue, hinten der Fuß wieder hochspickt, weil er so unflexibel ist. Da halt einfach sagen, gib 200 Euro mehr aus. Und das Witzige ist auch, da kommt ein Anfänger und erzählt mir bei einem Neo-Test, ja, 200 Euro mehr will ich nicht ausgeben. Sage ich, sorry, da bist du dann bei mir falsch, haben wir nicht, wollen wir nicht. Neues Fahrrad hast du gekauft, was hat denn das kostet? Sagt er, 10.000 Euro. Also Moment, jetzt willst du ein Neo kaufen für 200 Euro. Ich sage, wenn du für 10.000 Euro ein Fahrrad kaufst, dann gib mindestens 500 Euro aus und du bist super happy. Und du bist 2, 3 Jahre happy. Ach echt jetzt? Ja, also dann probiert er den und voll überzeugt. Dann sagt er, alles klar, den nehme ich. Das sind halt dann oft so Sachen, wo man denkt, boah, am Neopren wollen sie sparen. Aber das macht so viel aus, weil ich habe auch mal ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, was ist denn wichtig am Neoprenanzug? Ja, du musst dich an dem Neoprenanzug verlieben. Du musst den so gern anziehen wollen, dass du dich freust, dass vom Kopf her du eine gute Leistung bringen kannst, wenn der Wettkampf mit Neo ist. Weil viele gibt es, oh, Neo, der ist so unflexibel. Ja, da brauche ich gar nicht an den Start stehen, da habe ich so verloren. Also muss ich einfach mit dem Ding auch trainieren, er muss flexibel sein, er muss mir genügend Auftrieb bringen. Und er muss angenehm sein, egal wo, ob am Hals oder im Schritt oder unten oder unterm Arm. Das ist halt wichtig. Das ist das Wichtigste.
Ich schwimme ja seit diesem himmelblauen Anzug auch schon seit fast 30 Jahren Neoprenanzüge und weiß, dass sie damals auch deutlich schneller kaputt gegangen sind. Mhm. Ja, also ich erinnere mich an diese Löcher, die aussahen, als wenn ein Fingernagel reingegriffen hätte. Mhm. Meistens waren es aber normale Risse irgendwie an aufgeplatzte Nähte, an kaputte Reißverschlüsse. Das Material ist deutlich besser geworden. Das heißt, wann kauft ein Triathlet heute einen neuen Neoprenanzug oder habt ihr euch da euer Grab mit verbesserter Produktqualität und besserer Haltbarkeit selbst geschaufelt?
Nein, also es ist so, dass nachweisbar ein Neoprenanzug alle 7 bis 8 Jahre gekauft wird, im Schnitt. Mhm. Und wenn ich an einem Wettkampf stehe, an einem großen, denke ich mir immer, oh Gott, was hat denn der da an? Der soll sich auch mal wieder einen neuen kaufen. klar, Fingernagelreste gibt es immer noch, weil die Oberfläche ja so glatt ist zum schneller Schwimmen. Die können aber sehr, sehr einfach geklebt werden. Also da braucht man nicht in Ohnmacht fallen, weil da jetzt was drin ist. Alles, was das Innenmaterial dann durchmacht, also innen das Innerlining noch, das muss man dann kleben und galvanisieren, also mit Wärme oder mit dem Bügeleisen, weil da hilft kein Kleber mehr. Ich denke, dass immer nur der Markt so groß ist, um die Stückzahlen, die jedes Jahr gemacht werden, auch an den Mann zu bringen. So würde ich es ausdrücken.
Ja, du hast ja schon angedeutet, Hüb steht nicht nur für Neopren.
Ja.
Was macht ihr noch?
Wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Triathlon-Textilien. Die ganzen Accessoires, was ein Triathlet benötigt, Startnummernbänder, Schwimmmützen, Laufmützen, Schwimmbrillen, ganz starke Schwimmbrillenkollektionen, bin ich also auch sehr begeistert davon. Ich probiere auch immer alles selber aus, dass ich natürlich weiß, stimmt es oder ist es auch gut. Ist natürlich auch wieder ein Vorteil von mir, weil ich früher Triathlet war. Beim ersten
Triathlet ist man sein Leben lang.
Ja, stimmt. Ja. war ja oben in England und bin wirklich jeden Anzug in meiner Größe geschwommen. Das war mein erstes Ding. Ich wollte einfach wissen, können die was? Wie sind die? Weil wenn ich bei der Firma anfangen möchte, möchte ich natürlich auch ein gutes Produkt haben. Das ist für mich das A und O. Und dann natürlich auch die Einteile Radtextil, eben durch dieses Hüb-Wattbike-Team auch extremst gut. Ich bin damit gefahren, bin im April, Mai in der Corona-Zeit mit Homeoffice sehr viel Fahrrad gefahren und habe das alles durchgetestet und war total begeistert. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist richtig gut. Was ja auch wichtig ist, gute Qualität zu einem angenehmen Preis. Und das schreibt sich Hüb auch sehr, sehr groß auf die Fahnen, muss man sagen. Das ist echt gut. Dann eben mit der Heatpant, was es nur gibt. Jetzt kommt eine Compression-Kollektion dazu durch mich, die ich jetzt mitentwickle. Also wir stellen uns immer breiter auf, dass man auch in anderen Sportarten mit reingehen kann und nicht nur den Bereich Triathlon. Aber nicht zu vergessen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es wird der Fokus auf Triathlon immer sein. Und wenn was anderes dazukommt und wir Erfolg haben, freuen wir uns. Wenn nicht, stellt man halt zum Beispiel das wieder ein oder geht einen anderen Weg. Mhm. Aber der Fahrradbereich ist ja, so weißt du auch, die Fahrradszene viel größer. Es gibt 8 Millionen Fahrradfahrer in Deutschland, 10 Millionen, weiß ich nicht genau. Aber es gibt halt auch bis 250.000 Triathleten. Mhm. Somit hat man da natürlich einen viel größeren Absatzwert. Jetzt gerade auch in Corona-Zeit bin ich jetzt öfters draufgekommen auf das Thema, sind ganz viele Leute hinaus zum Laufen oder zum Radfahren. Die Radbranche hat extrem profitiert dadurch. Extrem. Mhm. E-Bikes, Rennräder, die sind ja gar nicht mehr nachgekommen. Das war echt eine harte Geschichte. Und da bin ich so happy, dass ich im Allgäu wohne, weil es da einfach schön ist. Nicht viele Leute auf einem Haufen. Du gehst raus, hast ja frische Luft, gehst zum Joggen, gehst zum Radfahren. Ich liebe es, im Allgäu zu wohnen.
Ich meine, frische Luft haben wir auch hier. Ja. Die bewegt sich meistens ein bisschen schneller als im Allgäu, aber wir stehen ja auch keine Berge im Weg.
Ja, genau. Also da ist einfach für mich, das ist Natur. Ja. Also Natur pur. Und wir merken es ja jetzt auch, dass keiner reisen kann und keiner wohin fliegen. Südbayern ist so belagert von deutschen Urlaubern, also Norden, Ostsee, Nordsee oder halt da unten. Ich freue mich, wenn ich Urlauber sehe. Ich habe zu einem Mal, der war in einer Ferienwohnung bei mir nebendran. Die sind kommen, hast genau gesehen, das sind jetzt Urlauber. Und habe gesagt, herzlich willkommen in Burgberg, da wohne ich in dem Ort. Und die sich umdreht zu mir, haben sich gefreut. Ach, das ist aber ja nett, dass sie. Ja, ich finde das cool. Die sollen kommen und wir haben ja was davon, wenn Urlauber ins Allgäu kommen. Ja. Ist Umsatz da und wir leben gut.
Ja, das ist super. Ja. Auch bei der Disziplin Radfahren unterscheidet sich der Triathlet ja von den 8 Millionen Radfahrern. Der lässt sich ja sogar inzwischen seinen Lenker nach abgescannten Unterarmen selber im 3D-Drucker personalisiert herstellen. Gab es auch schon Anfragen zu maßgeschneiderten Neoprenanzügen?
Gab es noch nicht. Glaube ich, braucht man aber auch nicht unbedingt, weil wir so viel verschiedene Größen haben. Es gibt ja Zwischengrößen, das bieten auch nicht alle Neoprenhersteller an. Dass wir wirklich so gut wie jeden in ein Neo reinbekommen und er passt. Wenn einer total unförmig ist, also ich sage jetzt wie eine Birne und ein Apfel und eine Banane zusammen, dann muss er vielleicht bei einer anderen Marke gucken, aber es kommt ganz, ganz selten vor. Ganz selten. Also ich würde sagen von 2000 Leute einer.
Okay. Ist die Größenpalette da in England eine andere als in Deutschland?
Nein, ist weltweit gleich. Komplett.
Auch vom Verkauf her?
Ja.
Tatsächlich, also
es Entschuldigung, USA, viel mehr große Größen. XXL, XXXL, was hier in Deutschland gar nicht brauchst. Also da, aber in Europa kein Problem. Gut, Italiener sind auch alle ein bisschen kleiner, also nicht negativ sagen, sondern ja, da verkaufen die mehr kleinere Größen.
Ich weiß, wir haben Radkleidung aus Italien geordert für unseren anderen Podcast Carbon Lactat und da muss man in der Regel eine Nummer größer tragen.
Ja, das stimmt, genau. Ja, also das weiß man ja dann. Also wenn man da schon so lange in der Szene ist, weiß man das auch.
Ja, du hast schon gesagt, Reisen war schwierig in diesem Jahr, aber Triathlon-Märkte waren wahrscheinlich auch schwierig. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, es hat nichts groß stattgefunden. Das heißt, der Anreiz, sich ein neues Fahrrad, einen neuen Aero-Helm und wahrscheinlich auch einen neuen Neoprenanzug zu kaufen, der war mit dem Wissen, die Saison kommt vielleicht nicht ganz so groß. Wie ist es der Branche ergangen, so aus deiner Sicht?
Neoprenanzüge, Neoprenaccessoires wurden sensationell verkauft.
Weil Bäder geschlossen
waren. Genau, Bäder waren zu und die Leute sind früher raus, bei 14 Grad. Wir haben sehr gut verkauft, sehr gut abverkauft auch. Was überall hängt, sind Einteiler. Wenn kein Wettkampf stattfindet, kauft sich keinen Einteiler. Was sehr gut gegangen ist, sind Radtextilien zum Training. Hüb hat auch in England einen sensationellen Job gemacht über ihre Seite und haben dort Angebote gemacht, weil natürlich weltweit Distributeure und Händler vorsichtig waren. Da war der Umsatz auch nicht mehr da. Und wir haben eine B2C-Seite, also direkt Business to End Consumer, also Consumer. Und da haben die echt gut verkauft, einen guten Job gemacht, muss man sagen, dass halt auch die Firma weiterhin überleben konnte, weil viele hat es ja echt arg erwischt. Wir sind auch froh, dass der Verkauf mit Neoprenanzüge und den Accessoires so gut gegangen ist, weil wenn jetzt ich eine Textilmarke habe und keine Neos und keiner kauft irgendwas, boah, dann das war bestimmt hart. Aber es war, sagen wir ab Februar, März war der Shutdown, glaube ich, gell? Da ist halt kein einziger Einteiler verkauft worden und die hängen auch im Laden. Und wir haben es auch so, für nächstes Jahr die Kollektion bleibt fast gleich, es kommen nur ein paar zusätzliche neue Artikel, da freut sich der Händler natürlich oder auch der Onliner, der sagt, super, kann ich nächstes Jahr auch wieder weiterhin verkaufen. Also da sind wir sehr gut aufgestellt, die Strategie war wirklich gut, muss ich sagen, bin ich happy.
Ja, toi, toi, toi. Was war für dich schlimmer, das Virus oder der Brexit?
Was für ein Brexit. Ist ja noch immer noch nichts passiert mit Brexit. Das ist ja unglaublich. Es ist auch so, dass wenn die von England aus ausliefern und der Brexit kommen sollte, dann dauert es ja so noch ein Jahr wegen Zoll und so weiter und so fort. Und in diesem Jahr muss man halt dann reagieren. Sind wir aber vorbereitet. Wir werden in Deutschland ein Auslieferungslager machen, Pick and Pack. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern was sagt. Das ist bei der Spedition, wo die dann das Lager halten und dann kommt der Lieferschein raus und dann versenden die das von da. Also das ist keine große Hürde, würde ich sagen, wenn der Brexit kommen sollte, weil Hüb in UK sitzt. Kein Problem. Da kann man Lösungen finden.
Ja. Also du bist jetzt quasi Hüb Deutschland.
Entschuldigung, muss ich dich unterbrechen.
Oh, okay.
Ja, ich wohne in Deutschland, aber ich bin international tätig. Aber ich baue den Markt für Deutschland, Österreich und die Schweiz auf. Das heißt, ich suche Händler, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und bin dann aber auch international zuständig, wo es keine Vertriebsstrukturen gibt. Da suche ich dann Distributeure, die dann exklusiv für dieses Land die Marke Hüb vertreiben. Und vertreiben heißt direkt an Endverbraucher, an Händler und an Onliner.
Du hast mir vorhin schon erzählt, du bist jetzt hier in Hamburg. Das ist der nördlichste Punkt deiner Deutschlandreise. Du hast Händler besucht.
Ja.
Wie geht's dem Triathlon-Handel?
Bei denen, wo ich jetzt war, gut. Die haben alle strategisch wirklich mitgedacht, dass sie nicht gegen die Wand fahren. Muss man so sagen. Klar wird die Vororder nicht so groß ausfallen, also Vororder ist die Vorbestellung für 2021 in manchen Bereichen, wie vorhin ich erwähnt habe, Triathlon Textil. Aber sonst die ganzen anderen Sachen, die gut abverkauft worden sind, wir waren aus erste Jahr am Markt, muss man sagen. Das war wie so ein lehrreiches Jahr und ich habe mich mit den Händlern zusammengesetzt, mit denen ich einfach wusste, die können die Marke Hüb auch transportieren und stehen auch dahinter, wenn es im ersten Jahr nicht so funktioniert. Es hat nicht so funktioniert, aber es liegt nicht an der Marke Hüb, sondern am Corona. Und da freue ich mich extrem auf 2021, wenn es auch wieder Events gibt. Wir können auf dem Event mit den Endverbrauchern sprechen, Neopren-Tests durchführen, dann natürlich auch verkaufen. Der Verkauf auf Events hat natürlich dieses Jahr komplett gefehlt. Ist komplett weggebrochen. Und das war, hat mich ein bisschen ausgebremst, weil ich ja aber erst angefangen habe und 3 Monate später kommt der Shutdown. Da habe ich natürlich nicht so agieren können, wie ich eigentlich wollte. Mit den Händlern sprechen, auf die Endverbraucher, denen zeigen, was kann Hüb alles oder wie ist der Anzug anders zu den anderen Marken. Und ich habe ja schon bei 2 anderen Marken vorher gearbeitet, also ich denke schon, dass ich in 30 Jahren Berufserfahrung dann da ein bisschen was mitbringen kann.
Ja, 30 Jahre Berufserfahrung. Wir haben schon über die Entwicklung der Neoprenpreise gesprochen. Du hast gesagt, am Anfang kostete ein Athlet im Sponsoring 1 Neo, kostet er dann heute 3 Neos?
Gibt es auch, kommt immer ganz drauf an. Aber wenn man natürlich ganz nach oben geht, da muss man natürlich Geld bezahlen im Sponsoring. Das kommt dann auch immer drauf an. Für mich ist es wichtig, ich denke immer pro Athlet, weil ich selber Athlet war. Der Athlet muss erst einmal mit dem Anzug zurechtkommen und schneller schwimmen als wie mit seinem alten oder mindestens gleich. Dann kann ich ein Sponsorgespräch beginnen. Mhm. Ich kann nicht zu ihm sagen, ja, alles klar, du kriegst von mir jetzt so und so viel 1.000 Euro und er schwimmt langsamer. Das bringt nichts. Also für mich ist es wichtig, probier den mal und wenn du bei deiner anderen Marke bleiben willst, dann bleib da, alles in Ordnung. Wenn er aber sagt, boah, du, das ist er oder sie natürlich, wir sind ja. Dann habe ich eine ganz andere Grundvoraussetzung, das Sponsoring-Gespräch anzufangen. Weil wenn die dann schneller schwimmen, sagen die, oh, der bringt mir ja schon was, weil ich jetzt mit dem Anzug schwimme, dann ist es natürlich auch wieder einfacher, mit denen dann was zu besprechen. Also es gibt Athleten mit 2, 3 Neos, aber wie gesagt, es gibt halt manchmal dann auch andere Athleten und Athletinnen, wo natürlich dann Sponsoring Geld mit aufrufen.
Ja, wir haben den Trend gesehen, dass auf einmal alle Triathleten beim Laufen Nike trugen. Das hatte ja dann auch eher Performance-Gründe, weil da wird ja auch niemand auf 5 Minuten verzichten. Mhm. Werden sie irgendwann alle eine Neopren-Marke tragen?
Das glaube ich nicht, weil es, wie ich vorhin erwähnt habe, das so individuell ist, dass die anderen Marken sind auch gut. Also mein Nike hat da natürlich ein Riesending abgeschossen, aber das wird es im Neopren-Bereich, glaube ich, nicht geben. Kann ja. Ich mir nicht vorstellen.
Wo geht die Reise hin mit unserem schönen Sport? Man hat mal zwischendurch gesagt, Triathlon ist das neue Golf. Ja, weil es einfach so teuer war. Ist das der Trend im Sport, den du beobachtest?
Also ich, an der Stelle bringe ich oft in Hamburg haben wir immer einen Stand hier gehabt und das ist ja, hat ja geboomt mit 10.000 Leuten und so weiter. Da habe ich einmal zugehört und gesagt, wie kommst du auf den Triathlon? Sagte, ja, es war ein Geschäftsmann, Anzug angehabt und so weiter. Und sagte, ja, ich war abends mit Kollegen beim Abendtisch gesessen, beim Abendessen und dann sagte er, ja, du, ich laufe Marathon. Ja, toll. Puh, gegähnt. Ja, toll, Marathon ist schon nichts Besonderes. Und dann sagte er, ja, ich fahre Motocross. Dann sagt einer, wow, das ist ja cool. Dann sagt einer, ja, ich habe jetzt Triathlon angefangen und alle sind fast vom Stuhl gefahren. Wie Triathlon? Echt? Also das war was ganz was Besonderes, weil es sind einfach 3 Disziplinen, du musst viel trainieren, du musst viel Zeit aufbringen, du musst eine Willenskraft haben natürlich, weißt auch mal, wie du vorhin gesagt hast, 5.30 Uhr aufstehen und zum Laufen gehen, weil dann gehe ich zum Arbeiten und ich muss ja mein Trainingspensum hinbringen. Der Trend ist immer noch da, weiterhin noch da. Und ich glaube, dass jetzt einmal die Menschen sich extremst freuen nach dem Jahr 2020, dass mal wirklich Events wieder stattfinden, dass es auch wieder Messen gibt, wo man einfach fachsimpeln kann. Und dann kommen auch die Leute, die jetzt angefangen haben im Sport, in der Corona-Zeit, hundertprozentig kommen da einige zum Triathlon. Weil die sind dann mal einen Laufwettkampf gelaufen, die machen mal ein Rennen, Radrennen mit oder mal einen Schwimmwettkampf oder sonst was und sagen so, oh, jetzt probiere ich Triathlon. Also der Trend, da sehe ich jetzt gerade im Moment die nächsten 5 Jahre keine Veränderung. Weiß man natürlich nie, was ist jetzt mit Covid, kommt da irgendwas anders und wir und was, dann haben alle ein Problem. Hoffen wir natürlich nicht. Aber ich bin immer noch total gerne in dieser Szene drin und freue mich, wie gesagt, wenn wieder Events stattfinden. Ich bin jetzt nächstes Wochenende in beim Austria-Triathlon, der findet statt, der darf 200er Wellen machen und darf pro Tag maximal 1.000 Personen, das ist als österreichische Vorgabe, und dann hat der halt 5 Starts am Samstag und 5 Starts am Sonntag. Also dieses Event findet statt und ich freue mich total, dahin zu fahren und einfach mal wieder das Ambiente zu genießen, wenn der Wettkampf stattfindet.
Ja, 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 absolut. Ja, ich kann es bestätigen. Ich habe jetzt auch 2 Events besucht bisher dieses Jahr. Jetzt kommen ja noch ein paar große und es fehlte schon. Ne? Mhm. Meine große Sorge war immer, dass der Triathlon dieses Jahr keine Chance hat, Menschen neu von sich zu begeistern, weil einfach die Kontaktmöglichkeiten fehlen. Also wir haben es jedes Jahr gesehen, dass die Tatsache, dass der Ironman Hawaii stattfindet, sorgt einfach automatisch für Traffic, für neue Abo-Abschlüsse, für die Motivation von Menschen zu sagen, da möchte ich in 10 Jahren auch mal stehen. Das findet dieses Jahr nicht statt. Wir haben natürlich Events gehabt mit einem Jan Frodeno, der alleine eine Langdistanz Indoor gemacht hat, die medial überall gespielt wurde. Und ja, aber du sagtest es, die Leute laufen, ja, ich stelle das selber fest, wenn ich hier nach Hause laufe, nach der Arbeit gelegentlich, da sind Leute unterwegs, die waren vorher nicht unterwegs. Und wir wissen alle, laufen wird dann irgendwann langweilig und da muss man Triathlon machen.
Ja. Natürlich sind auch, müssen wir Danke sagen an Jan Frodeno, an Patrick Lange, Daniel Unger, Weltmeister damals. Wenn ein Deutscher vorne mitmischt oder jetzt auch auf der olympischen Distanz, wo wir Weltmeister geworden sind, in dem Staffelrennen.
Letztes Jahr.
Genau.
Mehr ging nicht.
Ja? Sensationell. Mhm. Und das kommt, dann kommt es mehr im Fernsehen, dann haben wir einfach mehr Traffic, dann kaufen die Leute mehr und mehr machen Triathlon. Und es ist so. Also vielen Dank an Jan Frodeno, Patrick Lange und so weiter und so fort.
Kann
und
ich auch nur so unterschreiben. Ja?
Absolut, das genau. Merken wir beide.
Ja, ja.
Das merken wir beide.
Ja, ja. So, ja. Ja. Also jetzt fangen ganz viele Leute neu mit Triathlon an. Ganz viele Alte sind schon dabei. Du hast allen was mitgebracht noch zum Ende.
Ja, wenn jemand Lust hat, ein Hub-Produkt zu erwerben, dann könnt ihr jetzt, gebe ich euren Rabattcode durch und ihr könnt auf hub-store.de in den nächsten 4 Wochen, ab jetzt, wenn das gesendet wird, mit dem Code, der ist eigentlich ziemlich einfach, Matthias Filser, die kurze, also MF, Hub mit Doppel-U, 20, dort einkaufen und kriegst du einen ganz tollen Rabatt. Schaut einfach mal drauf.
Also MF Hub 20 ist der Code.
Mhm. Genau, ja, alles groß geschrieben, also MF, HUUB und die Zahl 20. Da wünsche ich euch viel Spaß damit und hoffe, dass, wenn irgendwelche Fragen sind, die sind auch alle sehr kompetent, die können euch alle Fragen beantworten, ob Telefon oder E-Mail, dann ist das überhaupt kein Problem. Und sonst geht es auf hubdesign.com, könnt ihr euch auch anschauen, das ist die englische Seite, da sind halt sehr, sehr viele Videos und so weiter mit drauf. Aber Achtung, da gilt dieser Rabattcode nicht, nur auf der deutschen hub-store.de.
Alles klar, dann danke ich dir für diesen Ausflug ins Triathlon-Business.
Sehr, ja, sehr gerne, vielen Dank für die Zeit.
Und ja, wünsche dir eine schöne Rückreise in den Süden.
Werde ich am Sonntag machen. Ich bleibe jetzt nur bei einem Freund hier übers Wochenende in Hamburg. Ich liebe diese Stadt, ich liebe München und ich liebe Hamburg und natürlich mein Allgäu. Da fahre ich immer gern wieder zurück, aber bin immer gern hier. Vielen Dank.
Ja, die beiden heimlichen Hochburgen des Triathlons in Deutschland. Alles dazwischen ist auch toll, aber wir wissen, worüber wir reden. Wir kennen den Sport lang genug, wir haben vieles kommen und gehen sehen.
Genau.
So Allgäu und Hamburg sind feste Größen. Ja,
und ich hoffe, dass alle mich verstanden haben in meinem Dialekt, weil ich immer so rede, wie ich bin und ich verstelle mich da nicht. Und wenn da irgendwie, gibt es einen Untertitel auch bei dir?
Nee.
Aber wenn jemand eine Übersetzung braucht, dann fragt es Frankie, der weiß das, der kann das übersetzen.
Genau. Alles klar, das war's für heute. Wir müssen noch drüber reden, ob wir das mit dem Puff drin lassen. Ansonsten, danke.
Ja, alles klar, Matthias, sehr gerne, kein Problem.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.